Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Im Glauben wachsen. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit der Frage, wie unsere Beziehung zu Gott wachsen und stärker werden kann. Die Lektionen laden uns ein, durch Gebet, Bibelstudium und Vertrauen neu in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben und auch in Herausforderungen im Glauben standhaft zu bleiben. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben ein interessantes und sehr wichtiges Thema vor uns, Reue und Vergebung. Wir werden verschiedene spannende Texte miteinander betrachten, verschiedene Fragen anschauen. Ich bin schon gespannt darauf, was sich aus diesem Gespräch ergeben wird. Bevor wir einsteigen, möchte ich ein Gebet sprechen und dann geht's auch schon los. Unser großer Gott, danke Herr, dass wir miteinander über dieses Thema nachdenken dürfen und dass dein Wort so vieles bereithält für uns. Dass wir sehen dürfen, Herr Jesus, dass die Vergebung für jeden bereitsteht, der sie in Reue annehmen möchte. Bitten dich, Herr, dass du unsere Gedanken leitest, dass du uns hilfst, die Texte, die wir betrachten, so zu verstehen, wie du sie gemeint hast und richtig in unser Leben zu übertragen. Hab vielen Dank dafür. Amen.
Amen.
Ich freue mich, dass ihr meine Gesprächspartner heute seid. Ich sehe zu meiner Rechten den Dennis, dann habe ich hier den Martin und die Agnessa. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe am Anfang eine persönliche Frage an euch. Bin gespannt, wie ihr sie beantworten werdet. Wir werden ja jetzt in dieser Lektion auch über Reue und Bekehrung, Vergebung sprechen. Mich würde interessieren, ob ihr einen konkreten Zeitpunkt angeben könnt für eure Bekehrung. Vielleicht war das sogar ein punktuelles Ereignis, ein bestimmter Tag, vielleicht eine bestimmte Predigt, vielleicht auch nicht. Das würde mich interessieren. Wie war das bei euch?
Also ich kann nicht einen Punkt angeben, aber ich habe mehrere Punkte im Kopf, bei denen die Schritte dahin gekommen sind, dass ich mein Leben völlig in den Dienst Christi stellen wollte. Und das hat mit einer Predigt zu tun, das hat mit einem Erlebnis im Schloss im Bogenhofen zu tun. Mhm. Und das ist für mich also eher so ein Hinkehren, Stück für Stück, dazulernen. Nicht von 0 auf 100, sondern so von 0 auf 30, auf 50, auf 70. Und dann der entscheidende Schritt, ja, ich glaube voll und ganz.
Mhm. Längerer Prozess also, ja.
Sich über ein paar Jahre tatsächlich.
Ein paar Jahre sogar.
Ja.
Also ich könnte bei mir jetzt auch keinen genauen Zeitpunkt ausmachen. Ich weiß noch, als ich mich zur Taufe entschieden habe, das war bei einer anderen Taufveranstaltung und ich hatte als Adventistenkind schon einige Taufveranstaltungen hinter mir und mit einigen Taufaufrufen. Das hat mich irgendwie nie großartig bewegt. Ich wusste, ja, ich will mich irgendwann mal taufen lassen, aber das war so nie dieses. Und die eine Taufe, wo ich mich dann wirklich gedrängt gefühlt habe und für mich wirklich die Entscheidung getroffen habe, nach vorne zu gehen und dass ich mich taufen lassen will, unabhängig davon, ob jetzt jemand anderes mit mir noch nach vorne gehen wird. Mhm. Aber das ist auch so eher so ein schleichender Prozess wie bei Martin und nicht so, dass man aussagen kann, ja, das war's.
Mit dann besonderen Ereignissen, die dazu kamen, aber eigentlich war dieser Prozess schon im Gange, ja?
Ich glaube, bei mir war es wahrscheinlich auch eher ein Prozess. Und das hat 2013 oder 2014 angefangen, wo mir eine Frage gestellt worden ist. Und die wollte ich für mich persönlich klären. Und während dem Bibelstudium und so weiter kam ich dann dazu, dass ich Desire of Ages gelesen habe von Ellen White, also Der Sieg der Liebe. Und so kam das dann.
Wir werden uns eh noch der Frage widmen, inwieweit jemand, der im Glauben aufwächst, so eine radikale Bekehrung erleben kann. Bei euch höre ich jetzt, es ist eher ein Prozess gewesen und ich kann bestätigen, bei mir war es auch so. Ich bin aber auch schon im Glauben erzogen worden, bin aufgewachsen darin und dann braucht es gewisse persönliche Erfahrungen natürlich auch noch, die das Ganze für mich persönlich annehmbar gemacht haben. Aber ich könnte auch nicht sagen, es war der Tag oder es war vielleicht diese Predigt oder diese Person, die mir begegnet ist. Aber ich denke, eines können wir schon sagen, im Prozess der Bekehrung gibt es ein Element, das eine ganz wichtige Rolle spielt und das ist auch ein Thema, über das ich jetzt mit euch nachdenken möchte, nämlich die Gnade Jesu Christi. Gab es da bei euch einen Punkt, wo euch bewusst geworden ist, diese Gnade ist nicht einfach nur eine sehr schöne biblische Geschichte, die man schon seit der Kindersabbatschule kennt, sondern etwas, das ganz persönlich für euch und für eure Fehler gedacht ist?
Also bei mir war das der Punkt meines ersten Abendmahls oder eigentlich sogar die Teilnahme bei meiner ersten Fußwaschung. Mhm. Ich war da noch nicht getauft und ein Prediger hat mich dazu eingeladen, das doch bei einer Jugendgebetswoche in Bogenhofen daran mitzumachen. Und als diese Person vor mir gekniet ist, um meine Füße zu waschen, habe ich mich so klein gefühlt und ihr müsst euch so vorstellen, die Person ist zurückgetreten und ich habe den Eindruck gehabt, Jesus wäscht mir die Füße. Hm. Und dann war für mich klar, Jesus ist so gnädig mit mir, dass er das tut. Und diese Verkörperung von Jesus, von diesem Pastor, das war für mich so beeindruckend in dem Moment. Das hat einfach mein Herz erreicht. Und nachher im Schloss habe ich darüber nachgedacht und habe mir dann habe mich entschieden, mich auch taufen zu lassen. Deshalb.
Eine tolle Erfahrung. Danke für den Einblick. In Römer 2, Vers 4 hören wir, dass es Gottes Güte ist, die zur Buße leitet. Das ist das Thema auch von dieser Lektion. Irgendwo hat die Güte, die Gnade Jesu eine Rolle gespielt in der Bekehrung von jedem Menschen. Davon bin ich überzeugt. Wir finden verschiedene Begebenheiten der Bibel. Wir wollen jetzt eine auch miteinander anschauen, wo wir sehen, wie Jesu Gnade jemandem ganz persönlich begegnet und was das auch dann verändert. Lass uns mal aufschlagen, Zacharja 3, die Verse 1 bis 4. Wir haben ja eine ganz außergewöhnliche Vision und ich würde dich gerne bitten, Dennis, dass du das liest, ja, die ersten vier Verse.
Und er ließ mich, den hohen Priester Jeschua, sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünden von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen.
Bevor ich hier konkret nach dem einen oder anderen frage, würde mich interessieren, was euch hieran besonders beeindruckt, euch vielleicht besonders bewegt.
Ich finde es beeindruckend, dass Jesus hier für den Jeschua eintritt, also der Hohepriester da eintritt, bevor er neue Kleider hat. Also er steht da noch in seinen befleckten Kleidern und er verteidigt ihn und sagt, dass er quasi ihn gerettet hat und man soll ihm seine Kleider wechseln.
Mhm. Mhm. Ich frage mich mit diesem, da steht ja unrein und wahrscheinlich hat es mehr Implikationen so von der Theologie her, als man so denkt, aber wenn man sich jetzt das vorstellt, da ist jemand, der ist so richtig schmutzig, richtig eklig.
Ja.
Und Gott lässt ihn trotzdem vor sich stehen. Und derjenige, der eigentlich ihn zu Recht anklagt, weil er so schmutzig und eklig ist, den weist er sogar noch zurecht. Mhm. Und dann nicht nur, dass er ihn dann da so stehen lässt, Gott nimmt sich auch dieses Problems an und gibt ihm saubere neue Kleidung.
Mhm. Das ist so der große Kampf in einer Szene.
Ja.
Du hast Jesus oder der Engel des Herrn, der hier Jesus ist wahrscheinlich. Du hast Satan und du hast dich. Also wir alle werden wahrscheinlich uns eher hier mit Jeschua identifizieren als mit irgendjemand anders. Und da ist halt die Frage, wie geht das aus? Und der Ausgang hier ist einfach so wohltuend, dass es da einer ist, dieser Jesus, der auf unserer Seite steht, der als Richter hier ja agiert und gerecht Gericht spricht. Unglaublich. Mhm. Und du kannst leben. Mhm. Richtig leben. Ich glaube, wenn man sich das so bildlich vorstellt, ja, was wäre jetzt wirklich, wenn ich in einem Raum stehe mit Satan und mit Christus? Was wird passieren? Das ist das, was passiert.
Und ich finde es so schön, dass es nicht der Mensch selbst hier aktiv werden muss. Er steht vor Gott. Er steht vor Jesus. Und er zieht nicht seine schmutzigen Kleider selbst aus und zieht sich irgendwelche anderen Sachen an, sondern Jesus sagt, nehmt die unreinen Kleider weg von ihm und ich gebe dir ein neues Kleid, also ein reines Kleid. Das ist eine aktive Handlung von Jesus. Mhm. Und das kann sich der Mensch nicht selbst anziehen.
Ich finde bemerkenswert an dieser ganzen Szene, auch wenn man weiterliest bis zum Ende des Kapitels, Jeschua hat nichts zu sagen. Ja, er muss auch gar nichts sagen, er muss nichts erklären. Er steht da schmutzig, wie er ist und auch darüber wird nicht diskutiert. Er ist schmutzig, Das wird überhaupt nicht geleugnet. Sondern das ist der Engel des Herrn, der sich dann einfach des Problems annimmt. Das Problem wird gelöst. Ganz ohne Zutun von diesem Jeschua. Und dann geben sie auch Segenszusagen für den Jeschua, obwohl er doch eigentlich gar nichts tut. Also was wir hier dargestellt bekommen, ist etwas, das wir eigentlich im Neuen Testament vermuten. Ja, wir wissen, auch im Alten haben wir den gleichen Gott, wir haben die gleichen Heilsbedingungen, es geht um den gleichen ewigen Bund. Aber hier wird das so wunderschön dargestellt, Jeschua trägt gar nichts dazu bei. Bis auf eine Sache, er steht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und wenn wir uns das vorstellen wollen als eine Thronszene, eine Heiligtumsszene, könnte man sagen, er ist bereit, in das Gericht mit hineinzugehen. Als Adventist denke ich an die erste Engelsbotschaft. Die Zeit ist gekommen, diese Gnadenbotschaft anzunehmen, mit in das Heiligtum zu gehen, um dort von Jesus Christus frei reingesprochen zu werden. Eine wunderschöne Szene, die wir hier haben. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass dieser Jeschua zunächst mal nur die Anklage hört. Sicherlich etwas, das ihr auch gut kennt. Da kommt irgendjemand, der macht euch einen Vorwurf. Das kann gerechtfertigt oder ungerechtfertigt sein. Noch schlimmer vielleicht, wenn ihr euch den Vorwurf selbst macht. Wenn ihr merkt, ich bin eigentlich schmutzig. Eigentlich dürfte ich hier gar nicht stehen, hier gehöre ich nicht her. Mich würde interessieren, wie ihr mit Anklagen anderer umgeht. Und dann will ich noch darüber nachdenken, wie ihr mit Anklagen von euch selbst umgeht. Aber zunächst mal die Anklagen von anderen, wenn da etwas kommt. Wie geht es euch, wie geht ihr damit um?
Das ist halt schon dann etwas, was dann schon weh tut. Also gerade, also wenn er hier angeklagt wird und er spürt seine unreinen Kleider sogar, also und dann kriegt er es nochmal so vorgehalten, dass also dass dann seine Existenz vielleicht sogar davon abhängt. Ich glaube, das tut schon echt weh und dann ist man auch hilflos. Also man hat ja nichts, man kann sich ja nicht rechtfertigen, man hat ja nichts zu entgegnen, weil man weiß, er hat recht.
Wenn das also so eine gerechtfertigte Anklage ist, das kann richtig wehtun, wenn jemand dir den Finger in die Wunde legt.
Vor allem, wenn man eigentlich es ja anders besser machen wollte.
Also bei mir hängt es sehr stark davon ab, wer kommt. Und auch meine Reaktion drauf ist dann tatsächlich auch danach ausgerichtet, wer dieser Ankläger ist. Es geht weniger dann um die Sache an sich, sondern wenn die Person zu mir kommt und ich weiß, dass sie das in Liebe meint, diese Anklage, kann ich damit viel, viel besser umgehen und dann denke ich viel eher drüber nach und rechtfertige das nicht. Wenn aber jemand kommt mit dem, wo ich sowieso weiß, okay, das ist nicht wohlwollend jetzt gemeint, sondern ich habe jetzt was gefunden endlich, dann tue ich mich ein bisschen schwer damit und vor allen Dingen fällt mir dann ist manchmal schwer, die Einsicht dann auch zu haben tatsächlich und nicht diese Dinge dann anzufangen zu entschuldigen. Und das ist dann wirklich ein großes Problem für mich. Mhm. Weil irgendwo weiß ich ja, dass die Person recht hat. Ja, aber dann fängt man nah an, immer, naja gut, aber guck mal, und die mag dich ja sowieso nicht und die sucht ja eh nach irgendwas. Und das ist halt so ein, ja, ungünstig.
Also wer es tut und auch wie es getan wird, spielt eine ganz entscheidende Rolle, wie wir darauf reagieren werden. Und natürlich auch, ob es gerechtfertigt ist. Habe ich Einsicht und erkenne, das ist eigentlich richtig, werde ich mich vermutlich leichter damit tun, als wenn ich mich komplett ungerecht behandelt fühle.
Naja, wenn es ungerecht ist, dann wird jeder von uns innerlich Widerstand leisten. Mhm. Also ich glaube nicht, dass da jemand da ist und sagt, oh, das nehme ich jetzt einfach so an. Aber wenn es wirklich gerechtfertigt ist, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, Agnesa. Das geht mir gefühlsmäßig auch so. Aber ich versuche dann trotzdem halbwegs sachlich das zu betrachten. Und dann, wie du das sagst, wenn es dann gerechtfertigt ist, dann tut es weh über einen selber, weil man ja dann zu einer Erkenntnis kommt. Wenn ich es vorher schon selber gewusst habe, dann kann ich natürlich leicht auch um Vergebung bitten an der Stelle. Mhm. Aber wenn es mir erst bewusst wird dadurch, meine erste Reaktion ist Schmerz, dass ich an solche Dinge nicht gedacht habe. Mhm. Und ich mich dann frage, wie ist das gekommen? Wie konnte das passieren? Mhm. Und es ist dann eigentlich für mich grundsätzlich egal, wer das redet, obwohl innerlich ich natürlich das auch von meiner Frau lieber annehme als von jemand anders. Ja. Wobei, naja, ihr wisst ja, wie das ist bei Ehepartnern. Ne?
Ja. Und eines wurde, glaube ich, noch nicht erwähnt, was auch wichtig ist, ist der richtige Zeitpunkt. Also man möchte nicht so einfach von der Seite angemacht werden zu irgendeiner Sache. Ja. Ein Moment, in dem man vielleicht auch einfach gerade ein gutes Gespräch mit jemandem hat und der dann vielleicht noch mit den richtigen Worten und der richtigen Sensibilität etwas anspricht, ist sicherlich viel leichter als, Herr René, ich wollte immer schon mal sagen, das und das, also das war echt Mist. Das ist dann ein bisschen schwierig, ja?
Das gibt's.
Wenn so etwas passiert. Mich würde noch interessieren, wir leben heute in einer Zeit, in der man es häufig mit Selbstanklagen zu tun hat. Eine Zeit, in der viele Leute verschiedene Arten von Komplexen haben, sich selbst Vorwürfe machen, ich bin nicht gut genug für dieses oder für jenes, die vielleicht sehr unzufrieden mit sich sind und es irgendwann anderen anvertrauen und die sagen, wie kann das sein, dass du dich so siehst? Du bist viel intelligenter, als du von dir sagst oder viel hübscher, als du von dir sagst. Du hast viel mehr Fähigkeiten, als du meinst, dass du hättest. Wie geht ihr mit Selbstanklagen um? Oder was würdet ihr Menschen raten, die sich euch anvertrauen und die euch dann einen Blick in ihre Seele gewähren und zeigen, dass sie mit starken Selbstanklagen zu kämpfen haben?
Ich bin jetzt nicht eine Person, die häufig sich selber anklagt. Also ich glaube, das ist auch, das hängt von Personen ganz unterschiedlich ab. Ja. Ich kann ganz gut mit mir leben und bin ganz glücklich in meinem Leben, wie ich es lebe. Ich kann aber auch verstehen, schon genug Gespräche gehabt mit Leuten, die das haben, dass sie viele Dinge in ihrem Leben in Frage stellen, weil es vielleicht durch Unsicherheit kommt, vielleicht durch einen falsch verstandenen Perfektionismus, ich muss alles richtig machen, sie legen die Latte hoch mit Vergleichen und all diese Dinge. Wie gehe ich um damit, wenn ich sowas höre? Ich versuche, Fragen zu stellen, um sie ein bisschen darauf zurückzuführen, woher kommt das, dass du dich so selbst anklagst, wenn es ungerechtfertigt ist, ja. Wenn es natürlich jetzt aufgrund einer Sünde oder eines Fehlverhaltens zu solcher Selbstanklage kommt, dann ist, glaube ich, wichtig, die Person dahin zu führen, dass sie sich selbst, dass sie darum bitten kann, dass Gott ihr vergibt und dass sie auch sich selbst vergibt. Ne? Also wenn Gott vergebungsbereit ist, wer bin ich, dass ich dann nicht auch mir selber vergeben könnte? Diese geistliche Erkenntnis ist wichtig.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch ein bisschen manchmal so eine falsche Demut auch sein kann. Und es ist für den Außenstehenden, ist es sicherlich natürlich auch schwer, mit jemandem zurechtzukommen oder mit jemandem zu leben, der absolut ich-bezogen ist und von sich selbst denkt, was er für ein toller Mensch ist, dass er alles richtig macht, dass ihm keine Fehler unterlaufen und. Ist bestimmt super schwer, mit so jemandem zusammen zu befreundet zu sein oder zusammenzuleben, aber mit jemandem, der ständig von Selbstzweifeln geplagt ist und dass andere ja sowieso alles viel, viel besser machen könnten und so, ist auch nicht leicht. Und da sind wir tatsächlich auch als Eltern sehr gefragt, was vermitteln wir den Kindern für einen Selbstwert? Was geben wir ihnen mit und wie geht man mit Fehlern um und wie geht auch Gott mit unseren Fehlern um? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass jedem Fehler passieren und das ist leider für uns alle normal. Mhm. Aber wenn wir diese Fehler bereuen und zu Gott damit kommen, dass er uns auch diese Sachen vergibt und dann muss man sich nicht ständig dran erinnern und ständig sich darin wühlen, ich bin ja nicht gut genug, weil mir ja mal der und der Fehler passiert ist. Mhm.
Eines ist mir auch noch aufgefallen an diesem Text, den wir hier gelesen haben, wenn es um Anklagen geht, wir hören in Vers 1, der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Was wir nicht hören, ist die Anklage. Wir hören gar nicht, es anklagt, er steht nur da. Und wenn wir gerade über Selbstanklagen sprechen, manchmal geht es ja so, dass man einfach nur weiß, der andere ist da. Der sieht mich jetzt und der wird vermutlich dieses oder jenes über mich denken, dass ich da nicht gut genug, nicht schön genug, nicht schnell genug, nicht schlau genug bin, was auch immer. Ich finde es bemerkenswert, dass hier dann im nächsten Vers gleich Gott sich darum kümmert. Er weiß in dem Fall, stimmt, dass der Satan hier einiges vorhat, an Anklagen vorzubringen und Gott kümmert sich. Noch eine Frage zu diesem Themenkomplex, dann möchte ich gern zum nächsten Text weitergehen. Inwieweit hilft es euch zu wissen, dass Gott derjenige ist, der, wenn vielleicht nicht jetzt in der akuten Situation, aber eines Tages für Gerechtigkeit sorgen wird? Wenn ihr seht, dass euch jemand anklagt, wenn ihr euch selbst anklagt, wenn ihr denkt, dass jemand anderes schlecht über euch denkt, inwiefern hilft euch das, an Gott zu denken und es ihm abzugeben?
Ich glaube, das Verständnis davon, was es bedeutet, für Gott Gerechtigkeit herzustellen, hilft, glaube ich, am meisten. Weil Gott ist, glaube ich, keiner, der einfach nur das heimzahlen will oder so. Selbst wenn es jetzt darum geht, dass man eine Sünde im Leben hat oder getan hat oder die Anklage, die man sich selbst oder von einem anderen hört, dass die gerechtfertigt ist, dann ist, glaube ich, Gottes Ziel, uns wiederherzustellen zu dem Zustand, den wir im Paradies gehabt haben. Mhm. Und das zu wissen, selbst wenn die Anklage richtig ist, zu wissen, dass Gott eigentlich einfach nur bestrafen will, sondern einen wieder so herstellen will, wie er es sich ursprünglich mal gedacht hat. Das kann dann schon Frieden geben.
Mhm. Ich weiß gar nicht, wie sehr mich das beeinflussen würde. Ich denken man selten daran, Gott wird da schon mal für Gerechtigkeit sorgen in der Zukunft. Ich vertröst mich da tatsächlich nicht so mit der Zukunft. Ich glaube, mir macht es Kraft und gibt mir die Kraft, wenn ich weiß, Gott weiß das, wie es ist. Gott sieht mein Herz an und das ist mir genug. Also ich lebe nicht davon, wie andere Menschen mich sehen, obwohl mir das auch wichtig ist. Verstehe das nicht falsch. Ja, natürlich schmeichelt es mich auch, wenn andere Leute aus irgendwelchen Gründen mich bewundern würden, klar. Aber im Endeffekt ist das nicht wichtig. Für mich ist wichtig, Gott, du siehst mein Herz, du weißt, wie ich es meine. Bitte, ich würde mit dem Psalmtext beten, erforsche es und zeig mir, wo ich Fehler habe. Und dann gehe ich weiter.
Vor allen Dingen ist es so tröstlich, dass man auch weiß, Gott kennt die Motive, mit denen ich Sachen mache oder nicht mache. Und die Motive kennen ja die außenstehenden Menschen nicht, aber Gott weiß es.
In der Passage hier können wir leider auch nicht hineinschauen in das Herz von diesem Jeschua. Wäre spannend zu wissen, wie geht es ihm denn eigentlich? Wie denkt er? Wie denkt er von sich selbst? Wie geht er mit der Handlung des Herrn in diesem Zusammenhang um? Ich fand eine aussagende Lektion interessant. Da wird beschrieben, wie wir oft damit umgehen, wenn uns irgendwo Klagen begegnen. In der Lektion Seite 101 heißt es, man schwenkt leicht von einem Gefühl der Reue zu einer Rechtfertigung der eigenen Gedanken und Taten um. Das heißt, da war schon der Ansatz der Reue. Ich habe vielleicht ein Stück weit erkannt, ja, das war nicht so richtig, was ich gemacht habe. Und dann kommt gleich der Gedanke, ich bin sicher, das ist nicht nur bei mir so, das werdet ihr auch kennen, diese Überlegung, warum habe ich das denn gemacht? Und ich hatte auch gute Gründe, das zu machen. Und eigentlich war es auch in Ordnung, was ich gemacht habe. Ich möchte mit euch jetzt zu Hosea 6 kommen. Behalten wir das so im Kopf, diese Aussage der Lektion, wie leicht wir da auch nachlässig sind mit der Reue, die wir empfinden. In Hosea Kapitel 6, die Verse 1 bis 6, sehen wir einen Umgang des Volkes mit Ansätzen der Reue, wenn ich das so sagen kann. Martin, würdest du es lesen?
Gerne. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen und er wird uns am 3. Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, ja wie ein Spätregen, der das Land feuchtet. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Denn eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Darum schlage ich drein durch die Propheten und töte sie durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes, nicht am Brandopfer.
Danke. Wenn wir uns diese Verse anschauen, die ersten 3 Verse klingen ja nach dem perfekten Volk Gottes, dann haben wir die nächsten 3 Verse und sehen, ganz so perfekt ist es leider nicht. Mir geht es hier speziell um das, was wir in Vers 4 lesen. Meine Übersetzung heißt es, eure Liebe ist so flüchtig wie eine Morgenwolke, ja, wie der Tau, der früh vergeht. Man kann vielleicht in den ersten Versen so einen Ansatz, so einen Eifer sehen, wir wollen dem Herrn folgen. Anscheinend erlahmt das dann aber auch wieder sehr schnell. Was können wir denn tun, dass das bei uns besser ist? Dass unsere Liebe beständig ist, unser Eifer, Erkenntnis zu suchen, nachhaltig ist.
Also ich würde mal sagen, man sollte die ersten 3 Verse auswendig kennen und immer wieder sagen.
Jeden Morgen wieder.
Nicht nur am Morgen, also nicht nur früh morgens, so vielleicht bei der Andacht. Ja, jetzt übertrage ich das mal so ins praktische Leben. Bei der Andacht denkst du, jawohl, so und so mache ich das und dann am Tag ist es weg. So wie Gott das da in Vers 4 dann als Beispiel macht. sondern dass das ein Leitmotiv ist und dass man so lebt, wie das hier steht, also umsetzt. Es soll nicht bei Worte bleiben und soll nicht eine einmalige Entscheidung sein.
Es muss erneuert werden.
Ein Motto, ein Lebensmotto.
Mhm. Ja, da steht ja dieses Wort Reset, also das ist so diese Liebe, so Bundestreue. Also es ist nicht einfach nur so emotionale Liebe, sondern es ist mehr als das. Mhm. Und es geht ja auch im Vers 7 geht es ja auch um den Bund und später geht es ja auch nochmal um den Bund. Und wenn man sich bewusst macht, dass der Bund ja eigentlich die Grundlage für meine Existenz sozusagen ist. Und ich, wenn ich halt leben will, dann brauche ich halt, dann muss ich halt in diesem Bund bleiben, dann muss ich diese Liebe, diese Bundesliebe eben auch für mich erhalten. Dann ja, motiviert einen das vielleicht mehr, wenn man weiß, was alles davon abhängt, dann auch treu zu bleiben.
Mhm. In Vers 3 heißt es, so lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Es ist nicht so ein flüchtiger Blick, so wie du eben praktisch das gesagt hast, früh am Morgen in der Andacht, ja, ah, Häkchen, ich habe meine Andacht gemacht, flüchtiger Blick, sondern tatsächlich, dass man Gott so sehr sucht und versucht, ihn zu erkennen, dass man ihn kennt, dass man die Stimme Gottes auch erkennt und kennt. Ich meine, die verheiratet sind, wir würden die Stimme unseres Ehepartners vermutlich in einem großen Getümmel immer hören. Genauso auch mit Kindern. Ich habe mir immer gedacht, als ich nur selbst keine Kinder hatte, boah, alle Babys schreien gleich. Mhm. Und dann, als ich mein erstes Kind hatte, dann wusste ich, das ist mein Kind. Dann hörst du es eindeutig, weil du es kennst. Mhm. Ja? Und ich glaube, so möchte auch Gott, dass wir ihn kennen und erkennen.
Mhm. Und da geht ja das Licht des Morgens auf. Und dann heißt es hier in Vers 5, aber die Gerichte sollen eigentlich wie das Licht gewesen sein. Mhm. Und ich habe so das, ich weiß nicht, ob ich recht habe, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die zwar sagen, ja, wir wollen das Licht des Morgens sehen, aber wenn Gott sagt, ja, ich habe euch doch eigentlich die Propheten und die Botschaften gegeben, damit ihr das Licht seht, aber irgendwie hört ihr darauf nicht, dann ist das vielleicht die Motivation zu sagen, ja, wenn ich die, also das Bibelstudium ist letztendlich das, was dafür sorgt, dass ich beständig bleibe in meiner Liebe zu Gott.
Da würde ich gerne noch einen Moment bleiben, wenn ich mir die ersten beiden Verse anschaue. Kommt, wir wollen wieder umkehren zu dem Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen, am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Da ist eine schmerzhafte Erfahrung gewesen. Sie gehen zu dem, von dem die Schmerzen kamen, weil sie bei ihm auch Heilung erwarten. Und das haben wir dann in Vers 5. Ein Teil der Schmerzen, sicherlich kann ja auch anderes angesprochen sein, kriegerische Verluste vielleicht. Vers 5, darum habe ich sie behauen, durch die Propheten sie getötet, durch die Worte meines Mundes. Also die Propheten, die Worte des Mundes auf der einen Seite, vielleicht negative Erfahrungen auf der anderen Seite, die sie gemacht haben, und sie ziehen sie zu Gott hin. Mich würde interessieren, ist das ein, oder vielleicht wieder eine persönliche Frage auch, habt ihr das auch in eurem Leben schon erlebt, dass ihr etwas Negatives erlebt habt, das euch aber zu Gott hingeführt hat? Ist das ein probates Mittel, um Menschen aufzuerwecken, sie zurückzurufen?
Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet in der Studienanleitung. Also nächste Woche geht es dann darum, Leid und was macht das mit einem, ne? Und ist das dann von Gott gegeben oder nicht? Ich würde mal sagen, wenn uns etwas in unserem falschen Weg innehalten lässt, so dass wir plötzlich bedenken, wo bin ich, wo gehe ich hin? Und ich dadurch überlege, wie kann ich mit Gott den Weg weitergehen, dann würde man am Ende wahrscheinlich sagen, gut, dass mich das aufgehalten hat. Mhm. Denn ich wäre einen falschen Weg gegangen. Mhm. Was aber nicht heißt, dass das, was mich aufgehalten hat, gut ist, automatisch. Mhm. Ich glaube, es geht hier mehr so um unsere persönliche Einstellung zu Dingen, die uns geschehen, die uns innehalten lassen, die uns das Herz zeigen selber. Ja, dass ich sehe, was in meinem Herzen ist. Und dann kann ich auch für Dinge dankbar sein, die wehtun. So wie sie es hier verbal ausdrücken. Mhm. Also ist ja wirklich nicht schlecht, was sie sagen.
Ja, ja. Ja. Das hört sich total vorbildlich an.
Ich glaube auch, dass Gott einfach Konsequenzen zulässt manchmal für unser Tun, um uns dann auch innehalten zu lassen. Und wenn du dann dich mit den Konsequenzen auseinandersetzen musst und du mitkriegst, ich bin falsch gewesen, ich bin falsch gegangen, Gott hat die Konsequenzen jetzt zugelassen und du kannst darauf reagieren, indem du wütend und sauer auf Gott bist. Wieso lässt du das zu? Ich habe es nicht verdient. Oder du gehst zu Gott und sagst, lieber Gott, hier ist mein Herz, ich bereue das. Bitte hilf mir, mit diesen Konsequenzen umzugehen. Ich schaffe es alleine nicht. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass Gott sehr wohl, auch in dunklen Situationen, in dunklen Zeiten, hilft und einen da hindurchträgt.
Mhm. Er kann das Leid vielleicht verursacht haben, weil er einen gütigen Zweck damit verfolgt, und er hilft aber auch in dem Leid dann, diese Heilung zu erleben, von denen Sie hier sprechen. Es gibt noch einen interessanten Text im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 3. Über den würde ich gerne mit euch reden. Wenn es um Reue und Vergebung geht, müssen wir auch über das Thema Buße sprechen. Apostelgeschichte 3, Verse 18 bis 20. Wir haben hier eine spannende Predigt von Petrus. Er legt dem jüdischen Volk einiges dar, spricht ihnen mitten ins Herz, auch was sie falsch gemacht haben, was Jesus, den Messias, betrifft. Würdest du, Agnessa, die Verse 18 bis 20 lesen, bitte? Mhm.
Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich das der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeit der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus.
Mhm. Mir geht es hier um das, was wir in Vers 19 hören. Tut Buße und bekehrt euch. Kann man so etwas befehlen? Kann man so etwas selbst herbeiführen bei sich? Das würde mich interessieren, und dann möchte ich auch gerne mit euch darauf eingehen, ob Buß und Bekehrung das Gleiche sind. Kann man das einfach tun?
Ich würde sagen, ja, weil es mit einer Entscheidung zu tun hat. Und die Entscheidung nimmt mir niemand ab. Mhm. Gott kann dich anstupfen, kann dich in die Richtung führen, er kann dir Dinge in den Weg stellen, aber letztlich musst du dich entscheiden. Ist ja auch so wie in Apostelgeschichte 2, 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Das sind sogar zwei Dinge, die man machen soll. Mhm. Hier ist es, tut Buße und bekehrt euch, wie man dann die Bekehrung aussieht, zu Gott hin. Ne? Mhm. Was du nicht machen kannst, ist der zweite Teil, dass eure Sünden getilgt werden.
Ja. Mhm. Da würde mich interessieren, was habt ihr denn beigetragen zu eurer Bekehrung? Die Entscheidung hast du jetzt schon genannt, Martin. Fällt euch da noch mehr ein, was vielleicht von euch ausgehen musste? Oder war einfach der Moment da und ihr habt euch dann richtig entschieden?
Auch die Bereitschaft, tatsächlich den Weg mit Jesus zu gehen. Ich meine, es passiert öfters so, dass du Sachen erkennst, die vielleicht jetzt falsch sind, die du machst in deinem Leben, und du entscheidest dich trotzdem dran festzuhalten. Ja, also die Erkenntnis alleine reicht nicht. Da muss auch die Bereitschaft sein, die Sachen loszulassen oder die Sachen zu ändern.
Mhm. Ja, und jetzt könnte man theologisch natürlich anführen, diese Bereitschaft, diese Entscheidung und all das, das hat Gott bewirkt.
Mein Geist gewirkt, ja.
Ja, also Philipper 2, der Herr gibt das Wollen und das Vollbringen. Mhm. Am Ende können wir nichts Gott im Leistungsdenken vorhalten, nicht einmal nicht eine Entscheidung sagen, schau mal Gott, da habe ich aber, weil es nicht darum geht, dass ich etwas ohne Gott tue. Mhm. Es geht nur immer mit Gott, und ihm gebührt dann zum Schluss jegliche Ehre, egal für welche positive Entscheidung ich da getroffen habe.
Ich hatte erst neulich so eine spannende Diskussion gehabt mit jemandem, und dann, es ging um einen alten Prediger, der zwei Kinder hatte, beide gleich erzogen, und das eine Kind ist in der Gemeinde und hat auch schon Enkel und so, und die sind auch in der Gemeinde, und das andere Kind wollte von Gott nichts wissen. Mhm. Ja. Und dann hat diese Person angefangen aufzudröseln, wo denn der alte Prediger welche Fehler gemacht haben muss bei der Erziehung des Kindes, wo ich mir gedacht habe, das ist so falsch. Alles ist Gnade Gottes, und dass das eine Kind sich dafür entschieden hat und das andere sich nicht dafür entschieden hat, das ist nicht, weil der Papa vielleicht, der Prediger, weniger Zeit dafür investiert hat oder was auch immer, sondern es ist die Gnade Gottes, dass der eine sein Herz geöffnet hat und der andere es eben beschlossen hat, es nicht zu tun. Mhm. Und da kannst du nicht dir auf die Schulter klopfen und sagen, na, ich habe aber einen tollen Job gemacht.
Mhm.
Und das, was Martin gesagt hat, das, also das ist auch meine Erfahrung. Ich habe ja gesagt, ich habe, also bei meiner Bekehrung ging es viel so um Lesen und Studieren und so weiter. Mhm. Und natürlich könnte ich sagen, ja, ich war offen für das, was ich da gelesen habe. Und wollte das auch irgendwie wissen. Aber auf der anderen Seite war es auch so, dass es mich irgendwie emotional ergriffen hat, wo ich halt selbst nichts dafür konnte. Mhm. Und an welchem Punkt ich jetzt offen war und an welchem Punkt ich eigentlich nur irgendwie ergriffen worden bin durch das, was ich gelesen habe und das irgendwie automatisch was mit mir gemacht hat, da kann ich, also ich kann da keinen richtigen Unterschied, also ich kann nicht sagen, wo ich angefangen habe und wo ich aufgehört habe oder wo Gott angefangen hat und aufgehört hat.
Johannes 3,
das hat irgendwie das, zusammengepasst.
Man das Wirken des Heiligen Geistes nicht beschreiben kann, aber man kann sehr wohl sehen, wie die Auswirkung ist, ja. Wie es bei dem Wind ist, von dem Jesus dort spricht. Ich denke auch an Epheser 2, Vers 10. Wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott, so entnehme ich das diesem Text hier, Gott schenkt Gelegenheiten. Wie ich darauf reagiere, da lässt er mir meine Freiheit. Wir müssten, um auf dieses Erziehungsbeispiel zurückzukommen, Gott sonst auch einen Vorwurf machen, dass wir überhaupt in dieser Welt so leben. Warum hat er Adam und Eva in so eine schwierige Situation hineingegeben? Hätte er sie nicht besser vorbereiten können? Warum gibt es den Baum der Erkenntnis? Also irgendwo muss man auch sagen, da übernehmen wir Verantwortung. Und doch, wie du sagtest, Martin, kommen am Ende immer wieder auf Gott zurück, der die Gelegenheit gegeben hat, dass wir uns gut entwickeln. Wir müssen sie ergreifen, diese Gelegenheiten. Und das sind viele kleine Entscheidungen, auch wenn ich in mein Leben zurückschaue, die ich so jetzt auch gar nicht mehr genau nennen kann. Ich kann etwa sagen, ab wann ich bekehrt war. Ich kann nicht sagen, wann das Ganze begann. Weil da viele Entscheidungen waren, vielleicht einfach im Alltag Kleinigkeiten, im Sinne von Lukas 16, Vers 10, wer im Geringsten treu ist, wird auch im Großen treu sein, wo ich im Kleinen mir gesagt habe, hier werde ich nicht untreu, also werde ich vielleicht nicht unehrlich sein, hier werde ich mich ordentlich um das kümmern, was ich zugesagt habe. Und so hat eins zum anderen geführt, bis irgendwann die Entscheidung auch war, sich für den Glauben, für Jesus Christus zu entscheiden. Stück für Stück. Und am Ende haben wir das Ergebnis. Ich fand es immer bemerkenswert, ich fand es auch bewundernswert zum Teil oder vielleicht auch beneidenswert, so manche radikale Bekehrungsgeschichte zu hören. Irgendjemand, der vorne steht und dann erzählt, wie er vorher gelebt hat und dann kam Jesus Christus in mein Leben und plötzlich 180 Grad hat sich alles gewendet. Das konnte ich von mir nicht erzählen, weil ich von klein auf eine Gottesbeziehung hatte, weil mir Gott immer wichtig war. Ich erinnere mich an keinen Moment, in dem er mir nicht wichtig gewesen wäre. Ich wusste nicht alles, was ich heute weiß, aber es gab nie eine Rebellion, eine bewusste in meinem Leben. Andere Leute haben das hinter sich und beschreiben, wie radikal sich das Leben geändert hat. Mich würde noch interessieren, weil ich habe es ja auch mit Leuten zu tun, die im Glauben aufgewachsen sind. Das war bei dir, Dennis, wenn ich die weiß, auch so. Bei uns allen irgendwie im Glauben aufgewachsen, natürlich mit gewissen Widrigkeiten auch hier und da. Wie kann man denn wissen, dass man bekehrt ist, wenn es keine radikale Kehrtwende gab? Wenn man vielleicht von klein auf, wie hier im Epheser-Text, ja, man einfach die guten Gelegenheiten genutzt hat, weil man einfach das Gute gemocht hat. Woran erkennt ihr, woher wisst ihr, dass ihr bekehrt seid?
Ich glaube, dass, also man merkt es ja einfach, was die Prioritäten von einem sind. Aha. Wenn ich vorher halt ja auch mit Jesus gelebt habe, so irgendwie, aber halt doch vielleicht dazu tendiert habe, andere Sachen auch ganz gut zu finden. Und danach finde ich diese Sachen eben nicht mehr so ansprechend oder nicht mehr so in Übereinstimmung mit dem, was in meiner Beziehung mit Jesus gut tut, dann ist mir klar, irgendwie hat es einen Unterschied gegeben.
Bekehren hat so ein bisschen den Beigeschmack von Umkehren und das ist auch richtig, das ist im Griechischen wie im Hebräischen ähnlich, also man wechselt irgendwie Prioritäten. Du fragst jetzt aber, wenn immer die Priorität bei Gott war, also merkst du das dann, dass du bekehrt bist?
Wenn man Gott von klein auf kennengelernt und auch lieben gelernt hat, ja.
Also ein Umkehren ist vielleicht dann nicht so drastisch, aber ich glaube, es geht dann nicht um diesen Richtungswechsel, sondern es geht um die Frage, die du ja hier stellst, wem folge ich? Und ich glaube, diese Frage kann sich jeder stellen, egal wie die Kindheit war, wer ist die Nummer eins in meinem Leben? Nach wessen Wort richte ich mich aus? Wessen Wille möchte ich erfahren? Und wenn da die Antwort ist Gott, dann würde ich sagen, du bist bekehrt. Egal wie dein Leben vorher war, war es ganz schlimm, war es ganz gut. Wenn du Gott nachfolgst und das tun willst, was er sagt, dann bist du auf dem Weg des Lebens.
Das sind sehr schöne Schlussworte. Wenn ich auf die Uhr schaue, sehe ich, die Zeit ist tatsächlich schon abgelaufen. Die Zeit ist abgelaufen. Ich hätte zwar noch ein paar spannende Texte, die wir uns anschauen könnten, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich danke euch für eure Beiträge. Es war spannend, sich das anzuhören, mit euch auch zu reflektieren, wie das Glaubensleben, die Grundlagen, Bekehrung, Buße, Reue, Vergebung, wie das bei euch, wie das bei uns gewirkt hat. An die Zuschauer und Zuhörer gerichtet, hätte ich noch die Frage oder auch die Bitte, wenn es von euch noch Aspekte gibt, die wir hier vielleicht zu wenig hervorgehoben haben, ihr dürft sie gerne in die Kommentare reinschreiben. Das Thema wird uns ja noch eine Weile beschäftigen in der nächsten Zeit. Vielleicht können wir das ein oder andere auch aufgreifen davon und noch mitverarbeiten. Ich danke euch für die Einblicke, die ihr mir gewährt habt, auch in eure persönliche Glaubenserfahrung. Zum Abschluss würde ich gerne noch ein Gebet mit euch gemeinsam erleben. Dennis, würdest du es sprechen? Danke.
Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken für deine große Treue, für deine Liebe, die du für uns hast, dass du Gerechtigkeit in der Welt üben willst und uns wiederherstellen willst zu dem Design, zu dem Zustand, den du dir ursprünglich für uns gedacht hast. Wir wollen dir danken, dass du uns Reue und Buße geben möchtest, dass du uns die Verheißung geschenkt hast, dass wir das annehmen können. Und wir danken dir, dass du uns die Dinge, die wir dir bekennen, auch vergeben möchtest. Und wir wollen dich bitten, dass du uns darin bestärkst, dass wir in deinem Licht wandeln und unser Leben so leben können, dass wir es in der Beziehung mit dir führen können. Und wir danken dir dafür, dass du uns befähigen willst und uns den Heiligen Geist dafür verheißen hast. Und wir wollen dich bitten, dass du es auch in der folgenden Woche jetzt für uns tust, und wir mit dir so zusammenarbeiten, so zusammenleben können, dass wir Frucht bringen können, die der Buße würdig ist. Dafür danken wir dir, Herr, im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.